Herzlich willkommen zu dieser Predigt bei Zifi. Ich spreche heute über das Thema: In mir hat er gar nichts. Oder andersherum ausgedrückt: Der Raum in mir und wer besitzt ihn? Und ich möchte zu Beginn einen Predigttext lesen, eine längere Passage aus Johannes 14, ab Vers 15, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Heutzutage in Corona-Zeiten reden wir ja unter anderem viel auch über Bewegungsprofile. Und beim Lesen dieses Textes dachte ich spontan, das ist mal wirklich auch ein Bewegungsprofil, was hier erstellt wird. Es ist ein einziges, ein ziemliches Kommen und Gehen. Jesus geht, der Heilige Geist wird kommen. Jesus und der Vater kommen und nehmen Wohnung in denen, die ihn lieben. Jesus geht zum Vater und kommt zu uns. Der Fürst dieser Welt kommt. Ich möchte mich konzentrieren auf den Vers 30, wo Jesus sagt: Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. In mir hat er gar nichts. Ich möchte mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Zwischen Jesus und uns besteht ein gewaltiger Unterschied, der aber nicht in allem so sein sollte. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Ganz Mensch sind wir auch. Gott sind wir nicht, aber der göttlichen Natur teilhaftig. Jesus lebte sein irdisches Leben zwar im Bewusstsein seiner Gottheit, aber dennoch nicht aus seinen göttlichen Möglichkeiten heraus. Er lebte ganz als Mensch, in den menschlichen Begrenzungen und Schwachheiten. Aber er lebte aus der Fülle des Heiligen Geistes heraus. Und das sind dieselben Voraussetzungen, die wir auch haben. Jesus war in allen Versuchungen sündlos, aber er war ihnen allen ausgesetzt. Wir sind nicht sündlos, aber erlöst. Gott hat einen neuen Menschen, eine neue Natur in uns aufstehen lassen, die aus der Fülle des Geistes heraus leben kann. Was war die Folge bei Jesus? Jesus hatte göttliche Autorität. Nicht, weil er Gott war, sondern weil Gott allen Raum in ihm hatte, ihn komplett ausfüllte, alles in ihm beherrschte. Jesus hatte sich als Mensch Gott völlig im Gehorsam unterstellt, sein menschliches Wohlergehen Gottes Plänen unterworfen. Gott besaß ihn ganz. Er hatte alles von ihm oder alles in ihm. Aus diesem Grund hatte Jesus göttliche Autorität. Er tat, redete, betete und sogar dachte ausschließlich, was Gott wollte, weil Gott ihn bewohnte. weil Gott sozusagen alle Räume seines irdischen Lebens in Körper, Geist und Seele, in Wille, Gefühl und Verstand restlos bewohnte. Und weil das so war, blieb kein Raum für Satan, den Fürsten dieser Welt, übrig. Wo immer Satan durch verschiedenerlei Versuchungen versuchte, bei Jesus anzudocken, war die Antwort quasi schon besetzt. Das verlieh Jesus seine Autorität, seine uneingeschränkte göttliche Autorität, auch in der Zeit, in der er als ganz normaler Mensch auf dieser Erde lebte. Das ist schon das ganze Geheimnis, gelüftet. Viele von uns Christen haben am Anfang ihres Christseins eine Lebensübergabe vollzogen, wie wir das so nennen. Die meisten von uns werden das aus Überzeugung vollzogen haben, ernsthaft, bewusst. Davon gehe ich mal aus. Wir wollten Jesus unser Leben anvertrauen, ihm unser Leben überlassen oder übergeben, ihn in unser Leben einlassen, ihm die Führung unseres Lebens in die Hände legen. Dennoch erleben wir, dass unsere Lebensübergaben, wie immer wir sie vollzogen haben und wie ernst wir sie auch gemeint hatten, oftmals nicht wirklich oder jedenfalls nicht von Anfang an radikale Herrschaftswechsel sind. Paulus beschreibt diesen Übergang mit Tod und Auferstehung. Unser altes Leben stirbt, ein neues steht auf. Das alte Leben haben wir für uns selbst gelebt unter der Herrschaft von Sünde, Todesangst und Teufel. Das Neue leben wir für Christus. Dabei meint dieser Begriff altes Leben aber nicht unsere Vergangenheit in einem zeitlichen Sinne, also dass wir unterteilen zwischen einer Zeit vor und nach unserer Bekehrung, sondern es meint vielmehr die alte Natur, unser Menschsein, das so von dem Einfluss Satans durch die Sünde und den Zeitgeist beeinflusst und nachhaltig geprägt ist, dass es auch aus bestem Willen und Wissen nicht Gott gehorchen kann. Es wird förmlich angezogen von der Welt, von der Ausrichtung, von den Sehnsüchten, von dem Verlangen der Welt. Und deswegen sagt Paulus, die alte Natur muss sterben. Sie muss mit Jesus ans Kreuz genagelt werden und sie muss dort verrecken. Die alte Natur steht auch nicht wieder auf. Sie ist von Gott abgefallen. Sie ist nicht erneuerbar. Gott will auch gar nicht, dass sie nur verbessert wird. Er tötet sie am Kreuz. Dorthin müssen wir sie ausliefern. Das neue Leben, das Gott in uns auferstehen lässt, ist ein neues Leben, ein in Christus neu geschaffenes Leben. Es ist keine Wiedergeburt, sondern eine völlige Neugeburt. Es ist eine neue Natur, die nach Gottes Wesen geschaffen ist, in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Anders ausgedrückt, Gott schafft ein neues Wesen in dir, das ihm entspricht und ihm gefällt. Und es fähig ist, ihm zu gehorchen und ihm allen Raum zu überlassen. In Kolosser 1 beschreibt Paulus kurz und eindrücklich, dass Gott uns in seiner Gnade aus dem Reich der Finsternis herausgerettet hat. Und ich will mal anfügen, mit Haut und Haaren oder mit Kopf und Wurzel aus einem Reich herausgerissen und in das Reich seines geliebten Sohnes Jesus versetzt, also wieder eingepflanzt hat. Das sind radikale Ausdrücke. Lebensübergabe oder Bekehrung bedeutet einen totalen, einen radikalen Herrschaftswechsel. Aber das funktioniert nicht, wenn wir im falschen Reich unter dem falschen Einfluss verharren und weiterleben. Das Alte muss tatsächlich ganz vergehen, damit das Neue kommen kann. Gott entreißt uns dem satanischen Herrschaftsbereich und Einfluss, damit das geschehen kann. In Johannes 17 betet Jesus für seine Nachfolger, die weiterhin in der Welt verbleiben, weil sie eine göttliche Bestimmung für die Welt haben. Jesus betet, dass der Vater seine Nachfolger in der Welt und vor der Welt bewahrt. Und er berührt hier eine wichtige Wahrheit. Nachfolger Jesu leben weiterhin in der Welt, aber sie sind nicht mehr von dieser Welt. Das heißt, sie haben nicht mehr dieselbe Natur wie die Welt. Ihre alte Weltnatur ist gekreuzigt und gestorben. Sie leben jetzt ihre neue Himmelnatur, das aber in der Welt. So zumindest ist es gedacht. Wer Jesus nachfolgt, der hat nicht nur drei innere Einstellungen, 10 Werte, eine Wahrheit und einen Glauben ausgewechselt oder verändert, sondern hat sein gesamtes Mindset, sein ganzes Leben ausgetauscht gegen ein neues. Und die Frage ist das tatsächlich passiert bei uns? Das neue Leben, die neue Natur ist nicht mehr empfänglich für den Einfluss der Welt, für die Sünde, für Satans Herrschaft. Zurück zu dem Bild aus Kolosser. Gott entwurzelt uns von der Welt und er wurzelt und pflanzt uns neu ein in seinem Reich. Hier fließt uns ein ganz anderer Einfluss zu. Hier werden wir aus einer ganz anderen Quelle genährt und gefüttert. Gott will nicht, dass wir aus der Welt verschwinden, denn er braucht uns hier noch. Aber Gott will, dass die Welt aus uns verschwindet und dass nicht sie uns prägt und steuert. Dass nicht die Sünde und der Teufel weiter über uns herrschen, dass nicht der Zeitgeist uns steuert, sondern dass wir aus Gottes Wort beeinflusst werden, dass die göttliche Wahrheit uns prägt und uns steuert, dass der Heilige Geist uns ausfüllt und uns beherrscht. Jesus sagt, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Bei Jesus war das so, in vollkommener Weise. Er lebte in der Welt, aber die Welt hatte ihn nicht im Griff. Weder die Menschen, noch Umstände, weder Verlangen, noch Leid. Er gab sich der Welt völlig hin. Er liebte die Welt mit großer Menschenliebe. Er hatte eine grenzenlose Empathie für Einzelne. Jesus verstand Probleme. Er hatte uferlose Gnade für Sünder. Aber die Sünde, falsch interpretierte Werte, der Zeitgeist, die Religion, Satans Verlockung und so weiter und so fort, das alles konnte ihn nicht beeinflussen. Sie bekamen keinen Millimeter Raum in ihm, weil er mit der Wahrheit und der göttlichen Natur angefüllt war, mit Gottes Geist erfüllt und von ihm beherrscht. Die Welt konnte in ihm einfach keinen Fuß fassen, ihn nicht beeinflussen und schon gar nicht prägen. Das war das Geheimnis. Er war in der Welt, aber die Welt war nicht in ihm. Er kam im Bewusstsein, dass es seine Aufgabe war, die Welt mit Gottes Maßstäben und Waffen zu verändern und nicht umgekehrt. Schauen wir auf uns, dann sehen wir, zu oft sind wir so von der Welt beeinflusst, vielleicht unbewusst, unabsichtlich, unter der Herrschaft der Maßstäbe der Welt. Und wir werden weiterhin, wie alle anderen auch, unablässig von der Welt geprägt, beeinflusst, gesteuert. Das trifft auf uns als einzelne Christen genauso zu, wie auch auf uns als ganze Gemeinden, die sich oftmals natürlich unbewusst oder ungewollt und auch ohne das wahrzunehmen, genauso strukturieren, führen und bauen, wie die Welt ihre Firmen, Clubs und Regierungen und so weiter. Wenn die Welt in uns nicht verschwunden ist, machen wir in dieser Welt keinen Unterschied. Ich will das noch einmal wiederholen. Wenn die Welt in uns nicht verschwunden ist, machen wir in dieser Welt keinen Unterschied. Es macht uns unfähig, unsere Bestimmung in dieser Welt klar zu sehen und sie erfolgreich zu leben. Also, wie kommen wir da praktisch hin? Ich möchte drei Punkte ausführen. Erstens durch Tod und Neuschöpfung, zweitens durch Übereinstimmung mit Gottes Wort und drittens durch die Fülle des Heiligen Geistes. Wie kommen wir da praktisch hin? Durch Tod und Neuschöpfung. Wie schon gesagt und schon beschrieben. Tja, ich bin ja schon bekehrt, wirst du vielleicht sagen. Ja, hoffentlich werde ich darauf antworten. Aber wenn wir merken, dass irgendein geistlicher Prozess in uns nicht komplett stattgefunden hat, dann sind wir klug, wenn wir das nachholen, oder? Ein Tipp, geh mal mit Jesus zusammen der Frage nach, ob dein alter Mensch, deine alte Natur wirklich komplett am Kreuz gelandet ist und du die neue Natur, das neue Leben lebst, das Gott in dir erschaffen hat. Und hole nach, vollziehe, was fehlt. Ich möchte eine altbekannte Story nochmal vorlesen von Reinhard Bonnke, eine moderne Parabel, die er erzählt hat. Lass mich ihn Hans nennen. Hans besitzt ein Haus mit 2 Stockwerken. Es hat im Erdgeschoss und im Obergeschoss je 5 Zimmer. Eines Tages hört er ein sanftes Klopfen an der Eingangstür. Als Hans öffnet, steht Jesus vor der Tür. Bitte, komm herein, lädt Hans ihn voll Freude ein. Ich werde dir das beste Zimmer meines Hauses geben. Es befindet sich im 1. Stock. Jesus ist ein Gentleman, bedankt sich und nimmt das Angebot gerne an. Am nächsten Morgen hämmert jemand brutal gegen die Haustür. Wer steht da, als Hans öffnet? Der Teufel. Nein, ruft Hans entsetzt. Ich will dich hier nicht haben. Doch der Teufel grinst. Bin schon drin und drückt Hans zur Seite. Es kommt zu einem heftigen Kampf. Satan gießt schmutzige Versuchungen über Hans aus, negative und sündige Gedanken. Es ist schrecklich für ihn. Am Abend erringt Hans nach Stunden letztlich mühsam den Sieg und es gelingt ihm, die Tür zu schließen. Er hat den Teufel rausgeworfen. Während er schnaufend dasteht, denkt er sich: Moment mal, ich habe Jesus das beste Zimmer meines Hauses gegeben. Warum ist er mir dann nicht zur Hilfe gekommen? Als Hans ihn fragt, antwortet Jesus: Schau einmal, du hast mir nur eines von deinen 10 Zimmern gegeben. Hans erkennt das Problem, geht auf seine Knie und sagt: Herr Jesus, ich erkenne meinen Fehler, vergib mir. Lass uns 50-50 machen. Jesus akzeptiert das Angebot sehr freundlich. Doch der kommende Tag ist eine genaue Wiederholung des vorangegangenen. Irgendwie gelingt es dem Teufel, dass Hans seine Tür nicht richtig schließen kann und der Kampf geht hin und her. Am Abend ist Hans völlig erschöpft und wieder fragt er sich: Warum kam Jesus denn auch heute nicht, um mir zu helfen? Ich muss gehen und ihn fragen. Der Herr sagt: Mein Kind, warum übergibst du mir denn nicht dein ganzes Haus, alle 10 Zimmer? Und dann, anstatt dass ich dir beistehen soll, lässt du mich machen und du trittst einfach einen Schritt zur Seite. Hans bricht zusammen. Er zieht den Schlüssel der Eingangstür aus seiner Tasche und übergibt ihn Jesus mit den Worten: Sei du Herr über alles in meinem Leben. Jetzt hat er ihm alles gegeben. Am nächsten Morgen, als es noch dunkel ist, donnert jemand so heftig gegen die Tür, dass das ganze Haus zu beben scheint. Hans springt erschrocken und zitternd aus dem Bett und ruft entsetzt: Oh nein, es ist schon wieder der Teufel. Da hört er plötzlich Schritte im Haus. Es ist Jesus, der voll Majestät und Kraft zur Eingangstür schreitet. Er hat den Schlüssel in der Hand. Er ist jetzt für den Besucher verantwortlich. Hans fragt sich, was wohl geschehen wird, und läuft zur Tür. Er steht genau neben Jesus, als dieser die Tür mit einem Schwung weit öffnet. Wer steht davor? Natürlich der Teufel. Doch als der Teufel Jesus in der Tür stehen sieht, prallt er zurück. Er verbeugt sich tief, sehr tief sogar, und sagt: Oh, Entschuldigung, ich habe an die falsche Tür geklopft. Dann verschwindet er schnell. Hast du Jesus die Herrschaft über alle Bereiche deines Lebens gegeben? Oder darf er nur in einigen Zimmern deines Hauses der Herr sein? Manch einer hat 9 Räume seines Lebenshauses an Jesus übergeben, doch auf der Tür zu Raum Nummer 10 steht: Kein Eintritt, privat. In diesem Zimmer hat er geheime Sünden verborgen, Lügen, Heuchelei, Unsauberes, von dem er weiß, dass es Jesus nicht gefällt. Hier lebt er sein doppeltes Leben. Es sind genau diese Dinge, die dem Teufel das Recht geben, immer wieder an unsere Eingangstür zu kommen, um Einlass zu begehren. Jesus kann man nicht täuschen. Er kennt uns. Er weiß, was in jedem einzelnen Zimmer unseres Lebens geschieht, auch dort, wo wir versuchen, es geflissentlich vor ihm zu verbergen. Übergib ihm dein ganzes Lebenshaus. Alles, jeden Bereich. Er will allen Schmutz entfernen, reinigen, aufräumen, heilen und gewissermaßen die Fenster öffnen, damit Licht und Luft hereinkommt. Er will, dass jeder Raum deines Lebens so ist, dass er sich darin aufhalten und wohlfühlen kann. Lade ihn von ganzem Herzen ein, Herr jedes einzelnen Lebensbereiches zu sein. Soweit die Geschichte. Was für Sünde gilt, ganz plakativ in dieser einfachen Geschichte ausgedrückt, gilt auch für die Prägung und Beeinflussung durch die Welt allgemein. Gott will allen Raum in uns haben. Er will derjenige sein, der mit seinem Denken und seiner Wahrheit alles in uns prägt. Wie kommen wir praktisch dahin? Zweitens, durch Übereinstimmung mit Gottes Wort. Der alte Einfluss wird nur abgeschnitten, wenn der alte Mensch in uns stirbt. Nur dann kann weder Satan die Sünde, die Versuchung noch der Zeitgeist weiter Anspruch auf uns erheben. Der neue Mensch braucht eine neue Quelle, eine neue Ernährungsgrundlage, einen neuen Boden, in den er seine Wurzeln hineinsteckt, um Nährstoffe daraus zu ziehen. Deshalb sagt Paulus zu den Kolossern: Gott hat euch herausgerissen, ich füge an, mitsamt euren Wurzeln, und euch in sein Reich hineinversetzt. Ich füge an, die Wurzeln in einem anderen Boden eingepflanzt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sagt Jesus, sondern von Gottes Wort. Die Ernährung des Körpers hängt vom Brot ab, die Ernährung des Geistes von Gottes Wort. Die zweite Ernährung ist sogar die wesentlich wichtigere, auch wenn wir uns das oft überhaupt nicht so bewusst machen. Überlegt mal, wie viel Zeit, Geld und Aufwand und auch Genuss stecken wir in die körperliche Ernährung. Aber wie viel in die geistliche? Kein Wunder, dass viele Christen so ausgehungert sind, ihnen geistlich schnell mal schwindelig wird oder sie bei Schwierigkeiten geistlich gleich in Ohnmacht fallen. Und es geht nicht nur um die einzelnen Momente, die Frage, ob wir jetzt gerade fit sind oder eher unterzuckert. Es hat langfristige Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, wenn wir so dauerunterernährt sind. Der Hunger wird uns immer dazu treiben, uns irgendwo zu sättigen, um überleben zu können. Haben wir nicht gelernt, uns aus Gottes Wort zu ernähren, dann werden wir automatisch weiter von der Welt essen. Jesus war das Wort seines Vaters und die Gegenwart seines Vaters heilig. Er zog beides allem anderen vor, egal was passierte, egal womit er konfrontiert wurde von Menschen, Umständen oder Satan selbst. Er stimmte überein mit dem, was Gottes Wort sagte. Er stimmte grundsätzlich damit überein. Alles andere an Meinungen und Möglichkeiten, wie man das heutzutage aber macht oder sehen kann, standen für ihn gar nicht zur Debatte. Das war für ihn die höhere Realität inmitten der sichtbaren Realität, in der er ja auch mit beiden Beinen stand. Und er stimmte im jeweiligen Moment in der einzelnen Situation damit überein. Er glaubte Gottes Wort und er erwartete die Auswirkungen davon, selbst wenn das bedeutete, dass es die natürlichen Grenzen sprengen musste. Also, wie kommen wir dahin? Ganz praktisch. Die Antwort ist ganz einfach, indem wir uns wirklich mit Gottes Wort beschäftigen. Es lesen, es durchlesen, um es zu kennen. Es stückweise meditieren, darüber nachdenken. Den Heiligen Geist bitten, es uns zu erklären und dadurch zu uns zu sprechen, indem wir Teile davon auswendig lernen, um sie so richtig zu verinnerlichen, indem wir Gottes Wort beten, es singen, es aussprechen, indem wir uns auch mit anderen über Gottes Wort austauschen, indem wir Predigten und Lehre hören, die sich richtig mit dem Wort auseinandersetzen. Viele Möglichkeiten. Aber wichtig, nimm etwas davon und pack es an. Übereinstimmen ist aber noch mehr als nur etwas zu kennen. Es braucht auch unsere aktive Entscheidung, dass wir dieses Wort annehmen, es in uns hinein und an uns heranlassen, ihm bewusst erlauben, dass es etwas mit uns machen darf. Jesus war seinem Vater gehorsam. Er war ihm mit Körper, Geist und Seele unterworfen. Petrus schreibt: Unterwerft euch unter Gott, dann wird Satan von euch fliehen. Halbherzige Unterwerfung auf meiner Seite bringt auch nur halbherzige Flucht auf seiner Seite hervor, wie wir bereits in der Parabel von Hans und seinem Haus gesehen haben. So sagt Jesus mit Recht über sich selbst in Johannes 14,30: Der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Wie kommen wir da praktisch hin? Antwort Nummer 3: Durch die Fülle des Heiligen Geistes. Und das ist die gute Nachricht am Schluss. Nicht wir müssen hier was schaffen, wieder neue Auflagen unter größter Anstrengung und mit Disziplin umzusetzen. Nein, der Heilige Geist ist dafür da, das in uns hervorzubringen. Auch Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er brauchte das. Er konnte nicht ohne ihn. Und er lebte beständig in der Fülle des Geistes. Also völlig ausgefüllt mit dem Heiligen Geist, Tag für Tag. Und natürlich ist es kein Zufall, in welchem Zusammenhang Jesus diese Aussage, der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts, macht. In seinen Abschiedsreden ist genau das das entscheidende Thema. Er sagt: Ich gehe, aber ich sende euch dafür den Heiligen Geist. Der macht es dann mit euch. Es ist ganz einfach. Bei Jesus war der gesamte Innenraum schon besetzt. Der Fürst der Welt, Satan, konnte kommen, so viel er wollte. In Jesus war einfach kein Platz für ihn. Nicht ein Millimeter. Jesus war bis auf den letzten Millimeter bewohnt, ausgefüllt mit dem Heiligen Geist. Satan bekam einfach keinen Raum, um irgendwo einzudringen, keinen Ansatzpunkt, um einen Gedanken einzupflanzen, keine Übereinstimmung, um ihn beeinflussen zu können. Die Fülle des Heiligen Geistes ist nicht nur die Kraft zum Leben in Gottes Reich, sondern auch der vollkommene Schutz vor einer Übernahme Satans in auch nur einem einzigen Punkt. Wort und Geist und ihr Zusammenspiel, das ist Gottes ganz spezielle Alleweltwaffe. Und ich will damit sagen, die Waffe, die mit Leichtigkeit alle Welt überwindet, in unserem Leben, nach außen, aber auch nach innen. auch in unserem Inneren. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir so bewusst geworden, dass auch die gesamte Fähigkeit, die Jesus hatte, zu lieben, die Fähigkeit zur Hingabe, die Fähigkeit, sich zu freuen, die Fähigkeit zu tiefer Empathie, dass all das darin begründet liegt, dass die Präsenz Gottes in ihm so groß war, dass sein gesamter Raum der Wohnort dafür war, dass Gottes Geist ihn füllen konnte, dass es der Wohnort Gottes war. Und das bedeutet Fülle. Und die Fähigkeit zu lieben, auch bei uns davon abhängt. Die Fähigkeit, Gott zu lieben, die Fähigkeit, Menschen zu lieben. Und dass es ein großes Geschenk ist, ein Angebot, das Gott uns macht, all diese Dinge wirklich in unserem Leben auszugießen, es in unser Leben hineinzugießen. Freude, wirkliche Freude am Leben, Freude an Gott, Freude über Gott, aber auch Freude an Menschen, Freude daran, Gott zu dienen und alles, was wir dazu brauchen. Es ist etwas, was Gott uns einfach schenken will. Etwas, was zur Verfügung steht, etwas, das er ausgießt an jedem Tag. Und die Frage ist, ist der Raum in uns frei dafür? Wenn Gott es ausgießt, sodass es wirklich uns füllen kann, dass wir diesen Raum bieten, dann wird auch unsere Liebesfähigkeit und unsere Fähigkeit, uns zu freuen, auf 100% anwachsen. Also Gott macht uns ein Angebot. Er bietet uns nicht weniger als sich selbst, nicht weniger als seine ganze Fülle an, um in uns Wohnung zu nehmen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Hineinwachsen in seine Autorität und in ein Leben in der Fülle, in der Dimension seines Reiches. Seid ihr dabei? Dann lasst uns durchbrechen. Durch den Tod Jesu am Kreuz hindurch zu einem neu geschaffenen Leben, das sich aus Gottes Wort und Geist ernährt. Amen.